Guten Morgen miteinander. Freue mich, dass ich heute auch darf Botschaft weitergeben. Ich muss umstellen. ich habe irgendwie nichts mehr bereit gehabt. Was soll ich predigen, Thema oder was soll ich tun? Und da habe ich mir überlegt, ich möchte mal so durch eine Schrift gehen in der Bibel. Und ich habe mir vielleicht nicht gerade das Einfachste ausgesucht. Ich werde versuchen, im kommenden Jahr durch das Buch Daniel zu gehen. Ich dachte, das liegt nahe vom Namen her, oder? Daniel, ganz ein spezieller Prophet. Das Buch Daniel, enthält das Zeugnis von echter Gottergebenheit, Hingabe an Gott. Daniel und seine Freunde haben da einiges erlebt. Sie gehörten zum jüdischen Adel. Nebukadnezar hat sie weggeführt im Jahr 605 vor Christus. Nebukadnezar war damals noch nicht König, sein Vater war König, der hieß Nebopolassar. Nebopolassar war König von Babylon und Nebukadnezar war sein Sohn. Nebukadnezar war damals Heerführer und hat die Babylonier zu einem Feldzug gegen Ägypten angeführt. Und während diesem Feldzug hat er vernommen, dass sein Vater zu Hause gestorben ist in Babylon. Und er hat diesen Feldzug dann abgebrochen und ist zurückgekehrt. Er sollte ja auch die Königswürde empfangen. Auf diesem Rückzug von Ägypten her kam er durch das Land Kanaan und hat gleich im Durchmarsch Jerusalem eingenommen. Und da war Joachim König. Dieser Joachim wurde 3 Jahre vorher vom ägyptischen König zum König eingesetzt. Er war also 3 Jahre da. Nebukadnezar hat Jerusalem eingenommen und einen Teil eben aus dem Adel, Fürsten, höher gestellte Persönlichkeiten mitgeschleppt nach Babylon. Joachim hat er als König dort gelassen, der regierte nochmals 8 Jahre. Das sind Dinge, die diejenigen wissen, die haben das schon gehört, die bei uns in der Bibelstunde sind, wo wir durch den Propheten Jeremia gehen. Jeremia hat in dieser Zeit gelebt. Daniel muss Jeremia 100% sicher gekannt haben. Also Daniel und seine Freunde und noch einige andere Leute wurden in diesem Rückzug von Nebukadnezar gefangen mitgeführt. Wahrscheinlich auch noch Assyrer. Er hat dann oben die Kurve gemacht, weil ja durch die Wüste das nicht gut möglich ist. Haben die einen Umweg gemacht zurück nach Babylon und haben auch Assyrien noch bekämpft. Und so ist dann Nebukadnezar in Babylon angekommen. Joachim, der noch 8 Jahre regiert hat, hat sich dann abgewendet, ist abtrünnig geworden von Nebukadnezar, so dass Nebukadnezar wieder zurückgegangen ist in diese Region und hat Jerusalem nochmals eingenommen. Joachim hat sich ergeben und ist dann auch in die Gefangenschaft gekommen. Mit ihm zusammen war Hesekiel dabei, der Prophet. Und natürlich auch wieder viele andere, aber das sind so die bekannten Namen. Also auch Hesekiel war ein Zeitgenosse von Daniel und von Jeremia. Und Nebukadnezar hat dann Zedekia als König eingesetzt und Zedekia regierte auch 11 Jahre und auch er ist abgefallen vom König von Babylon. Und dann wurde 11 Jahre später Jerusalem komplett eingenommen, zerstört, auch der Tempel wurde zerstört und das Volk wurde deportiert, wurde nach Babylon mitgenommen in die Gefangenschaft. Und diese Gefangenschaft, da haben wir ja die Prophetie von Jeremia, das sollte circa 70 Jahre gehen. Es ist nicht ganz klar, ab wann diese 70 Jahre gezählt werden müssen. Am ehesten geht es auf, wenn man von 605 anrechnet, als zum ersten Mal einige Leute deportiert wurden. Denn 536 vor Christus konnten die ersten zurückkehren und 605 wurde ja Daniel entführt. Also das sind dann, wären dann etwa 70 Jahre. Aber da gibt es auch noch andere Rechnungen. Darauf möchte ich mich nicht einlassen, das ist auch nicht mein Thema. Interessant ist noch der Unterschied. Jeremia ist der Prophet, der in Israel, in Jerusalem geblieben ist während der ganzen Zeit, also die Zeit des Königs Joachim, die Zeit des Königs Zedekia, hat Jeremia in Jerusalem prophetisch gewirkt und hat das Volk immer wieder gewarnt, hört, unterordnet euch dem König von Nebukadnezar. Sie haben nie gehorcht. Daniel ist mitgegangen, kam an den Königshof und 7 oder 8 Jahre später ist auch Hesekiel in die Gefangenschaft gekommen. Und das Interessante ist, Hesekiel war ein Prophet, der hat hauptsächlich gegenüber Israel prophetisch gewirkt. In den Juden, in der Verbannung, denen war er nahe, denen hat er seine Botschaften gebracht. Das finden wir bei Daniel praktisch nicht. Daniel war in den Königshäusern von Babylon und später von den medopersischen Königen und hat hauptsächlich an diesem Königshof prophetisch gewirkt. Dann hatte er natürlich noch die Gesichte, die dann über das Kommen Jesu und bis in die Endzeit hineinreichen. Aber wir finden bei Daniel eigentlich nicht Prophetien, die direkt im Zusammenhang stehen mit dem jüdischen Volk. Das war mehr der Hesekiel. Nun, das sind so einige geschichtliche Hintergründe und manchmal ist es wichtig, solche Hintergründe zu sehen, wenn man die Texte auch einordnen und verstehen will. Nachdem die Freunde, Daniel und seine drei Freunde, also in Babylon ankamen, da wurden sie ja für bestimmte Zwecke ausgesondert. Und ich lese nun das erste Kapitel aus dem Buch Daniel. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, diese führte er hinweg in das Land Sinear, also das ist eine Ebene zwischen Euphrat und Tigris, in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammern seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterweise. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belzazar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaria Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirke. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den obersten Kämmerer, über Daniel, Hanania, Misael und Asaria gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie und in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und Gott gab diesen 4 jungen Männern Erkenntnis, also Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaria gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyrus. Also ein interessanter Text und interessante Gedanken. Also da ist noch nicht so gross prophetische Sachen drinnen, wie wir das bei Daniel auch finden, aber ganz, ganz grundlegende für das ganze Buch schlussendlich. Daniel und seine Freunde sind also da verschleppt worden. Sind angekommen in Babylon und wurden gleich, wie würde man heute sagen, in ein Internat gesteckt. Die waren irgendwo zwischen 16 und 20 Jahren alt. Also man konnte die nicht mehr erziehen, wie man Kleinkinder erzieht. Da braucht es etwas anderes. Und das ist auch klar. Und so kamen sie nach Babylon sozusagen eben in ein Internat. Ein Internat, das ist eine abgeschlossene Schule. Dort werden sie getrimmt. Es gibt Leute unter uns, weiß ich nicht, die waren auch im Internat. Ich weiß, dass Karin im Internat war, die jetzt in Duo, ja. Also das kann noch recht streng sein, je nachdem, wo man ist. Das sind heute bei uns oft Klosterschulen oder waren Klosterschulen und da wurden sie unterrichtet, nicht zuletzt auch in religiösen Fragen. Interessant, als erstes bekamen unsere Freunde, ja klar, bravo. Ist cool, hä? Andere Namen. Ja, wer sagt's denn? Muss jeder mal etwas machen, genau. Sie bekamen andere Namen. Daniel, das heißt, der Herr ist mein Richter, bekam den Namen Belzazar. Und wir sehen hier bei allen Vieren, diese Namen haben einen Bezug zu den Göttern der Babylonier. Belzazar, das heißt, sie bewahre, oder die Gemahlin oder die Herrin bewahre den König. Und mit Herrin ist hier die Gemahlin des Baal gemeint. Hanania heißt, der Herr ist gnädig. Und Sadrach, das hat dann einen Bezug zum babylonischen Gott Marduch. Misael heißt, wer ist wie Gott? Das ist eine Abänderung des Namens Michael. Es ist eigentlich derselbe Name. Michael, wer ist wie Gott? Micha hat die Kurzform, wer ist wie er? Und der heißt Mesach und das ist ein Bezug zum babylonischen Mondgott Akku. Und dann noch Asaria, der Herr ist meine Hilfe. Der wird zu Abednego und da hat ein babylonischer Gott Nabu, das ist der Gott der Schreibkunst, steht dahinter. Also wir sehen, das fängt schon ziemlich happig an, kaum sind sie dort, werden sie an irgendwelche, schon vom Namen her, vom Gott weg an irgendwelche babylonische Götter gebunden. Das hat eine Signalwirkung. Und da konnten sie sich nicht mal wehren dagegen. Sie hatten keine Möglichkeit hier zu sagen, nein, nein, geht's noch. Wir sind Juden, da machen wir nicht mit. Keine Chance. Das war ihnen auch nicht so wichtig. Interessant ist für uns, wer kennt diese Namen? Hanania, Misael, Asaria. Wenn wir von den Freunden Daniels reden, reden wir ja von denen da. Sadrach, Mesach, Abednego. Die hören wir mehr, die kennen wir besser im Kopf. Schon eigenartig. Aber bei Daniel, wer redet schon von Belzazar? Wir reden doch immer von Daniel. Interessant, hä? Wenn eigentlich müssten wir auch hier von diesen Gottesnamen reden und nicht von dem Götzenbezug im Namen. Der Herr ist gnädig. Wer ist wie Gott? Der Herr ist meine Hilfe. Das sind doch ganz andere Voraussetzungen. Nun, die vier Freunde, die haben sicher ihren Bezug zum Gottesnamen nicht verloren. Sie selber waren da nicht groß anders geworden deswegen. Wenn wir nun also das Buch Daniel durchgehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir diesen Anfang mal unter die Lupe nehmen. Denn die ganze Geschichte von Daniel ist fast nicht zu verstehen, wenn wir nicht von Anfang an das richtig einordnen. Sie kamen also an den Königshof, in das Internat unter babylonische Schulung und die babylonische Schulung, die war nun mal nicht biblisch. So wenig wie vieles in unseren Schulen nicht biblisch ist, so waren auch die babylonischen Schulen nicht biblisch. Was waren denn ihre Wissenschaft? Die waren noch fortschrittlich. Aber ihre Wissenschaft, die beruhte sehr stark auf Sterndeuterei. Sind wir uns das bewusst? Daniel wurde in Astrologie unterrichtet. In Sterndeuterei und seine Freunde. Und interessant ist ja, dass dann bei der Geburt Jesu solche babylonische Weise, wie viele waren es? Dass diese babylonischen Weisen zu Jesus gekommen sind, in die Stadt Jerusalem, zum König. Und was haben die gesagt, warum sie kommen? Wir haben den Stern des neuen Königs, des neuen jüdischen Königs aufgehen sehen. Die Sterne, die waren irgendwie verbunden mit Persönlichkeiten, mit Königen, mit Regenten. Das haben die so in Verbindung gebracht. Und nun, was hat Gott gemacht? Er hat einfach gesagt, solch ein Blödsinn brauchen wir nicht. Nein, er hat die Weisen dort abgeholt, wo sie etwas wissen. Und hat ihnen so den Weg durch das Aufgehen dieses Sterns, Jupiter oder wer das war, gezeigt, da ist ein König bei den Juden geboren, das muss ein besonderer König sein. Und dieser Stern hat sie noch geführt. Bis nach Jerusalem, bis nach Israel. Also Gott hat sogar diese Wissenschaft benutzt, um die Leute zu Christus zu führen. Nun möchte ich aber nicht sagen, macht Astrologie, dann findet ihr Gott. Wir dürfen eines nicht vergessen. Die Wissenschaft damals hatte nicht unbedingt und nicht zwingend einen okkulten Aspekt in dieser Hinsicht. Die haben einfach die Sternbahnen, die Konstellationen studiert und haben das immer mit Geburt von hohen Persönlichkeiten. Jeder solcher Stern war einem Land, einem Volk zugeordnet, und wenn die das gesehen haben, haben die so kombiniert. Die haben nicht unbedingt mit der unsichtbaren Welt Kontakt aufgenommen und mit der Astrologie irgendwelche Spekulationen betrieben, sondern das war für sie eine Wissenschaft, die wussten das nicht besser. Das kann man nicht unbedingt nun einfach bei uns so übernehmen. Nun, wir gehen zurück zu Daniel und seinen vier Freunden. Sie wurden unterrichtet, heißt es, in der Sprache und Schrift der Chaldäer. Das waren ganz andere Schriften. Das hatte nichts mehr mit ihrem Hebräischen zu tun oder mit dem Aramäischen, das man vielleicht auch noch ein wenig gekannt, also dass das ähnlich war, so muss ich sagen. Das waren wirklich fremde Sprache, fremdes Volk, fremde Schrift. Das lernten sie dort. Und sie hatten eine große Arbeit, darum ging das auch 3 Jahre. Hier geht es in diesem Internat also nicht nur um Erziehung in wie man sich verhalten soll, das auch, denn die waren ja bestimmt für den Königshof, für den babylonischen. Die mussten lernen, wie man sich an diesem Königshof benimmt, wie man dort auftreten muss, wie man dem König begegnet. Sie mussten nebst dem, dass sie die Schriften lernten, eben auch lernen, wie funktioniert Babylon. Sie mussten sich integrieren. Und so lesen wir also in Versen 3 und 4, der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel, da würde ich schon mal rausfallen. Vielleicht hätte Jonathan da Chancen. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug. Dimi, das ist schon, würde passen. Und klug. In aller Weisheit einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterweise. Ja, so mussten die also dort hingehen. Und nun kommt etwas dazu, ja, das ihnen wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, das ihnen nun wirklich ein Problem war. Und da lesen wir in Vers 5, diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank. Nun, ich kann mir vorstellen, dass das etwas vom Besten war, das die zu essen bekamen, was damals erhältlich war. Und manch einer von uns würde sich die Finger schlecken, wenn er eine solche Speise bekommen würde, von des Königs Tafel. Unglaublich. Ja, das ist schon Ehre. Umso schwieriger zu sagen, nee, diesen Mist will ich nicht. Und nun müssen wir uns mal vorstellen, was das bedeutet für einen Daniel und seine Freunde, das abzulehnen. Die lehnen die Speise des Königs ab. Ja, das könnte ins Auge gehen. Das könnte sie das Leben kosten. Das waren andere Autoritäten, als wir heute haben. Ja, wir haben auch noch Autoritäten, wenn da so ein Präsident oder so kommt, dann werden wir schon etwas anders auftreten, als wenn da unser Schulkollege neben uns herläuft. Aber dort war die Autorität der König in Babylon, ein Wort genügte und die konnten ihr Grab schaufeln. Das war so. Und nun kommt also Daniel. Er hat sich im Herzen vorgenommen, wir lesen in Vers 8, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er hat sich das vorgenommen. Da mache ich nicht mit. Das geht gegen Gottes Gesetz. Und das war ihm nun mal wichtig. Daniel will sich Gott gegenüber nicht verunreinigen. Er hat nicht gesagt, eure Speisen sind nicht gut, die habe ich nicht gern, die verträgt mein Magen nicht und weiß ich was alles. Er hat nicht diese Speisen, diese Tafel schlecht gemacht, sondern er hat versucht, diesem Kämmerer klarzumachen, sieh mal, ich gehöre zu meinem Gott, zum Gott meines Volkes. Und der Gott unseres Volkes hat das und das bestimmt. Und wenn ich nun hier mitmache, verunreinige ich mich. Und das möchte ich nicht. Ich möchte meinen Gott nicht verleugnen. Dazu kommt noch, dass da ein Gesetz bestand, das hat gesagt, ihr dürft nicht von Fleisch essen, von gewissen Tieren. Nicht Tiere, die noch Blut in sich haben, dürft ihr essen. Und wenn ihr es doch macht, der soll aus dem Volk ausgerottet werden. Da hat Gott ziemlich Klartext geredet. Das lesen wir in 3. Mose 17, Vers 14. Und da wollte Daniel nicht mehr mitmachen. 3. Mose 17, Vers 14, da lesen wir, das Leben alles Fleisches, sein Blut, ja, denn das Leben alles Fleisches, sein Blut gilt für sein Leben. Darum habe ich den Kindern Israel gesagt, ihr sollt nicht das Blut irgendeines Fleisches essen, denn das Leben alles Fleisches ist sein Blut, wer es aber isst, der soll ausgerottet werden. Das ist nur eine Stelle, die etwas zeigt von dem, wie wichtig das war. Wir sehen dann zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, als Petrus das Tuch vom Himmel gesehen hatte, da waren allerlei Tiere drin. Apostelgeschichte 10, Vers 12 ist das. Und da waren Tiere, es heißt da Raubtiere, Kriechen, Vierfüßige und. Und Petrus hat gesagt, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Das waren ganz, ganz wichtige Dinge. Und hier hat Daniel eine Grenze gesetzt. Da, wo er sich gegen Gott verunreinigen würde. Drei Merkpunkte, die hier zum Vorschein kommen. Daniel will sich Gott gegenüber nicht verunreinigen. Daniel will keine Kompromisse eingehen, die seiner Gottesbeziehung schaden. Daniel hat den Mut, dem Aufseher seine Glaubensüberzeugung mitzuteilen. Und nun merken wir, das ist ja aktuell. Ist das nicht etwas, was auch uns etwas angeht? Sind das nicht Dinge, mit denen wir auch immer wieder konfrontiert wird, Fragen, die wir uns stellen müssen, bin zu was ich sei. Ich will mich gegenüber Gott nicht verunreinigen. Und schiebe nicht ein, mit Speisen können wir uns vor Gott nicht verunreinigen. Das sagt uns Neu-Testament klar. Das sagt sogar Jesus schon, nicht das, was zum Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was darinnen ist und herauskommt, das verunreinigt uns. Also unsere Herzensgedanken sind es, die hier angesprochen sind. Wie stehe ich zu Gott? Ich will mich nicht Gott gegenüber verunreinigen. Durch mein Reden, durch mein Handeln, durch meine Lebensführung. Daniel will keine Kompromisse eingehen, die seiner Gottesbeziehung schaden? Wo sind die Kompromisse, die wir eingehen? Vielleicht mit der Sünde. Daniel hat den Mut, dem Aufseher seine Glaubensüberzeugung mitzuteilen. Vielleicht gibt es Dinge, die wir anderen erklären müssen, warum mache ich hier nicht mit? Und dann müssen wir unseren Glauben bekennen. Da können wir natürlich auch Ausflüchte brauchen und ja, weil es mir nicht gut tut, weil dies oder jenes. Es geht hier ganz klar um die Glaubensüberzeugung. Und Daniel ist dazu gestanden, ist zu diesem Aufseher gegangen mit der Gefahr, dass es seinen Kopf kosten könnte. Aber nun sehen wir auch etwas anderes. Wenn wir Vers 9 lesen, steht da, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Ich glaube, dass da, und das gilt auch heute noch, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, er ist auch heute noch derjenige, der Glaubenstreue segnet. Und hier Gnade und Barmherzigkeit gegeben hat gegenüber dem Kämmerer und der Kämmerer will mit sich reden. Und ich glaube, diese Erfahrung ist die, wir machen können, wenn wir auch diese Glaubenstreue leben. Wir werden nie dieselben Gotteserfahrungen machen, wenn wir Kompromisse schließen. Wir werden nie Gott in demselben Maß erfahren, wenn wir mit der Sünde anbändeln und da nicht Finger weghalten. Wir werden nie Jesus in demselben Maß, den Heiligen Geist in demselben Maß erleben, wenn wir immer Ausflüchte suchen und nicht zu unserem Glauben stehen. Aber wenn wir das tun, dann wird sich Gott zu uns stellen, so wie wir uns zu ihm stellen. Und er wird noch mehr tun. Er ist treu. Er gibt uns auch die Kraft. Er hat ja das schon von Anbeginn, diese Wegführung in der Hand gehabt. Auch von diesen vier Freunden da. Lassen wir uns nicht täuschen. Gott ist treu. Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit. Und da lehnt sich ein Wort an aus dem 2. Mose. Und ich vergesse das eigentlich nie. Es war, glaube ich, die erste Predigt, die Stefan Schweier von der STH Basel bei uns gehalten hat. Das erste Mal, als er hier war, hat er einen Vers zitiert aus 2. Mose, Kapitel 34, den Vers 6. Und ich vergesse das einfach nicht mehr, das ist mir richtig geblieben und das ist doch auch schon etwa 2 oder 3 Jahre her. Da lesen wir, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, also vor Mose, und rief, der Herr, oder Jahwe, Jahwe, Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Mit es tun. Und gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Vers 9. Wir fahren da weiter. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Und dann zeigt er sein Bedenken, wenn jetzt ich euch da nachgebe und ihr seht dann schlechter aus dann, und es kommt raus, dass ich euch nicht so ernährt habe, wie ich müsste, dann kostet das mich den Kopf. Aber Gott, ja, Gott und Daniel hat hier eine gute Antwort gegeben. Hör mal, versuch's doch mal. Es muss nicht die ganzen 3 Jahre, machen wir mal 10 Tage. Nun, das ist ja eine kurze Zeit, 10 Tage. Stellt euch vor, kann man mit Gemüse essen in 10 Tagen so viel besser aussehen als der da Rindskotelett isst? Oder Schweinskoteletten? Ich weiß nicht, aber Gott ist dazu gestanden. Und Gott hatte ein Ja zu diesem Weg und hat das gesegnet. Gebet barmherzig. Gott hilft, da wo wir uns ihm zur Seite stellen, da wo wir zu ihm treu sind, da wo wir festhalten an seinem Weg, an seinem Wort, an seinem Willen. Gott hat vorgesorgt. Gott hat vorher schon gewusst, was da auf sie zukommt und hat vorgesorgt. Und so mussten sie eigentlich nur den Weg gehen und Treue beweisen. Das ist etwas Großartiges, wie hier Gott schon vorausgewirkt hat. Und nun möchte ich einen Vers aus dem Neuen Testament zitieren, der vielleicht die Situation auch für uns zugänglich macht. In 1. Petrus 3, Vers 15 lesen wir, sondern heiligt euch vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Seht, wenn wir da nachlesen, wie Daniel gegenüber diesem Aufseher aufgetreten ist, dann ist er nicht aufgetreten in einer Arroganz. Er hat ihm nicht einfach die Meinung gesagt, sondern er hat ihm in Sanftmut und versucht zu erklären, weshalb das er hier nicht mitmachen möchte. Er hat nicht Vorwürfe gemacht und hat gesagt, hör mal, wir möchten uns nicht verunreinigen, wir möchten unserem Gott treu bleiben. Ich möchte diesem Gott die Ehre geben, haben wir heute Morgen gehört in der Einleitung. Ich möchte meinem Gott die Ehre geben. Euer Essen ist nicht schlecht, aber ich darf es nicht, wenn ich an meinem Gott festhalten will. Und der Mann ist darauf eingegangen und Daniel hat gesagt, hör mal, 10 Tage genügen und dann wirst du deinen Unterschied merken. Das war auch gewagt. Das war sehr gewagt. In 10 Tagen wirst du einen Unterschied merken. Dann kannst du entscheiden für den Rest der 3 Jahre. Unglaublich. Aber der Mann ist dann darauf eingegangen. Die Zahl 10 ist in der Bibel hat noch eine wichtige Stellung. Wir finden, also die Zahl 10, die ist etwas, das etwas Ganzheitliches, etwas Abschließendes ist. Wir finden 10 Gebote. Mit diesen 10 Geboten hat Gott dem Volk Israel sein Gesetz gegeben, die Grundlage des Lebens für sein Volk. Das sind die 10 Plagen in Ägypten, das ist etwas Ganzes, etwas Abschließendes. Nach diesen 10 Plagen konnte Israel ausziehen aus Ägypten. Diese 10 Plagen sind ein Abschluss der Gefangenschaft der Israeliten. Und nun sind diese 10 Tage da. Hier ist die Prüfung, die Prüfungszeit, ob das hält, was Daniel glaubt und seine Freunde, sind in diesen 10 Tagen. Und wenn diese 10 Tage sich bewähren, dann können sie diesen Weg weitergehen. Dann werden sie ihrem Gott die Treue halten können und nicht mit dem Leben für das bezahlen, was sie getan haben. In der Offenbarung, das ist ein anderes Thema, aber ich möchte das wegen dieser 10 auch noch kurz erwähnen. In der Offenbarung, in Kapitel 2, Vers 10, lesen wir auch etwas von 10 Tagen der Prüfung. 10 Tage der Prüfung und der Lohn danach. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang, sei getreu bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Natürlich sind hier in der Offenbarung nicht 10 24-Stunden-Tage gemeint. Die 10 Tage haben hier höchstwahrscheinlich eine andere Bedeutung. Ich will nicht näher auf das eingehen, aber die 10 ist auch hier etwas in sich Abgeschlossenes. Diese 10 Tage, die hier erwähnt sind, die sind eine Zeit der Prüfung, der Bewährung, und auf diese Prüfung hin erfolgt der Lohn. Wer treu ist, dem werde ich die Krone des Lebens geben. Treu bis in den Tod. Und genau das sehen wir. Hier bei Daniel ist die Treue zu Gott, auch wenn es das Leben kosten würde. Das hat ihn und seine Freunde, war ihnen wichtig. Interessant ist auch, dass wir bisher im Text selber immer nur von Daniel gelesen haben. Außer am Anfang, wo sie die Namen bekommen haben. Es war immer Daniel im Gespräch mit dem Kämmerer, mit dem Obersten. Und interessant ist nun, dass der Kämmerer seine Antwort auf alle 4 ausdehnt. Also Daniel hat gesagt, ja, ich möchte mich nicht verunreinigen, ich möchte nicht von diesen Speisen essen und so weiter. Und dann kam der Aufseher und spricht in der Mehrzahl. Ich fürchte nun nur meinen Herrn, den König, der euch, Mehrzahl, eure Speise, Mehrzahl, und euer Getränk, Mehrzahl, bestimmt hat. Also der Kämmerer sagt sich, wenn das Daniel macht, dann wollen das seine Freunde sicher auch so. Und dehnt das gerade auf alle 4 aus, obwohl die sich hier im Text nie zu Wort gemeldet haben. Aber die waren dabei. Und nun sehen wir, wie wichtig das Freunde sind. Freundschaft innerhalb Glaubens, der Glaubensgeschwister. Und das werden wir noch mehr sehen dann im 2. Kapitel. Wie wichtig das ist. Dort merken wir, wie die zusammenhalten, wie die zusammen einen Weg gehen, den sie von Anbeginn miteinander gegangen sind. Vielleicht hatten die Wohngemeinschaft im Internat. Ich weiß nicht, ob jeder sein einzelnes Zimmer hatte mit Fernseh und PC und Game und weiß ich was. Die waren zusammen wahrscheinlich, die 4. Und die haben so ihren Glauben geteilt, konnten einander stärken und haben einander Mut gemacht, im Glauben vorwärts zu gehen. Das werden wir noch weiter sehen dann. Der Kämmerer hörte auf sie. Sie haben sich bewährt, die 10 Tage sind vorbeigegangen und dann sehen wir, dass diese 4 besser ausgesehen haben als die anderen. Auch da war Gottes Treue verantwortlich dafür. Gott hat dafür gesorgt, nicht die Speise. Das war wohl nicht der Kabis und die Randen und den Knoblauch, oder? Das war Gottes Eingreifen. Er hat diese Menschen gesegnet, die so zu ihm gestanden sind. Ich habe gern ein Stück Fleisch, ich habe eins Ob zu Hause schon. Es hat auch Knoblauch dran, ja, alles in Ordnung. Aber es ist nicht die Speise, die das ausmacht, die unsere Gottesfurcht und unsere Gottestreue ausmacht. Sondern wie sieht es im Herzen aus? Wollen wir diesen Gott? Stehen wir zu ihm? Leben wir mit ihm, mit Jesus unterwegs? Und so, ja, hat sich das weiterentwickelt. Als die 3 Jahre vorbei waren, ließ König Nebukadnezar nun all die jungen Männer, immer noch hübsch und jung und stark und schön und gut genährt, zu sich kommen und hat sie geprüft. Wir lesen Vers 18. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Merkt ihr, das sind noch die alten Namen, hä? Gleichgekommen wäre, und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nachdem der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser. Jeder Tag das doppelte Maß. 10-mal besser als alle anderen Traumdeuter, Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Also ging es nicht mehr nur um die, die hier jetzt drei Jahre ausgebildet wurden, sondern die er in seinem Reich hatte. Sie haben die babylonischen Wissenschaftler der damaligen Zeit überflügelt mit dem, was sie zu bieten hatten an Weisheit und Erkenntnis. Auch das ist nicht auf die Lehre der Babylonier zurückzuführen, sondern auf die Gottestreue, das Gotteswirken, die Gnade und das Erbarmen Gottes, weil er einen Plan hatte mit ihnen, der sich in diesem Land in der Gefangenschaft auswirken sollte. Einen Plan, der auch ganz im Sinn von Jeremias Botschaft war: Integriert euch in das Land, baut euch Häuser, sucht der Stadt Bestes. Das haben wir letzten Mittwoch gehabt, dieses Thema. Und so wurden die vier aufgenommen am babylonischen Hof. 10-mal besser. Und da waren vielleicht noch andere Gefangene in dieser Ausbildung. Ich habe ja gesagt, der hat in Ägypten gekämpft, der hat noch Assyrer mitgeschleppt, da waren vielleicht nicht nur Israeliten, Juden dabei bei dieser Ausbildung. Vielleicht waren da auch Ägypter und Assyrer dabei. Aber Gott ist zu Daniel und seinen Freunden gestanden. Es hatte vielleicht auch andere Israeliten dabei. Aber die haben unter Umständen Kompromisse gemacht. Und wo sehen wir sie? Wo sind ihre Namen? Sie sind nicht da. Man hört und sieht nichts von ihnen. Alle, die Kompromisse gemacht haben, die hier nachgegeben haben, verschwinden auf der Namensliste der Bibel. Aber die, die hier standhaft waren, von denen lesen wir weiter. Und das geht weiter. Nun, ich komme zum Schluss. Am Anfang von dieser Geschichte, die sich im Buch Daniel ja über etwa 70 Jahre hinweg zieht, so lange war Daniel etwa wirksam, steht der Entschluss von Daniel und, wie wir eben sehen werden, vor allem dann im zweiten Kapitel auch von seinen Freunden: Sie wollen Gott die Ehre geben, den Vorrang vor allem. Er zuerst, auch wenn es uns schaden sollte. Die vier haben das Wort Jesu zum Beispiel, das Jesus gesagt hat, 600 Jahre bevor es Jesus gesagt hat, bereits erfahren. Am Anfang des Buches der Entschluss von Daniel und seinen Freunden, Gott die Ehre und den Vorrang vor allem anderen zu geben. 600 Jahre später hat Jesus gesagt: Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Sollte es Gott mit uns anders machen? Und noch ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32. Er, Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wollen wir diesem Gott vertrauen? Ich hoffe es, denn es lohnt sich. Und wir werden im Lauf des Daniel-Buches weitersehen: Gott ist treu. Ich bete. Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir die dürfen kennen und dass wir da auch schon im Alten Testament so ganz wichtige Lehren ziehen können aus dem Leben von diesen Menschen, die dir treu waren. Danke für dein Reden und Wirken. Danke, dass du heute der gleiche bist. Und wir dürfen uns auf dich verlassen. Das Vertrauen auf dich ist am rechten Ort. Das wird nicht enttäuscht. Da haben wir Verheißungen und da sehen wir immer wieder, wie sie sich bestätigen. So wollen wir uns dir anbefehlen. Danke für dein Wirken, für dein Heil, für uns alle. Amen.